Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, liebe Hörerinnen und Hörer, wie Ihr Tag so aussieht? Also Sie planen das alles durch. Sie stehen auf, putzen sich die Zähne, machen Ihre Körperpflege, setzen sich dann zu einem ausgewogenen Frühstück hin, das Sie vielleicht schon am Abend vorher vorbereitet haben, alles hergerichtet. Dann machen Sie vielleicht einen Einkaufszettel, wo Sie hingehen wollen, was Sie einkaufen, gehen vielleicht auf den Markt, in den Bio-Supermarkt. Alles ist vorher gut geplant. Dann so gegen 10 Uhr schalten Sie ein bei der Lebenshilfe, bei Radio Horeb, hören sich dort die Versprecher des Moderators an. Dann geht's weiter, dass Sie vielleicht das Mittagessen kochen nach besonderen Rezepten, die Sie auch schon vorbereitet haben und so weiter. So geht Ihr Tag weiter. Oder schauen Sie doch einfach mal Lebensläufe an, die vielleicht Sie geschrieben haben oder die Sie gelesen haben. Es fängt mit der Geburt natürlich immer an. Dann geht's weiter gleich mit der Schulbildung, mit diversen Sprachkursen, die man gemacht hat, was für tolle Arbeitsgemeinschaften jemand gemacht hat. Dann geht's direkt weiter mit Berufsausbildung, Studium, natürlich gespickt diverse Auslandspraktika und Praktikas bei berühmten namhaften Firmen. Das alles sind jetzt Pläne, die wir schmieden. Das Leben, das hört sich ja quasi schon an wie ein Projekt, wie eine Baustelle, die Sie irgendwie haben. Da spricht jetzt aus mir der Bauingenieur, der ich eigentlich bin, dass Sie wirklich alles durchplanen und vorhersehen möchten und gewappnet sein möchten für diverse Einflüsse. Aber gibt es denn Dinge im Leben, auf die wir nicht den geringsten Einfluss haben? Dinge, die wir schlicht und einfach geschenkt bekommen, die wir so ohne Gegenleistung bekommen? Jetzt ist es möglich, nach dem, was Sie gerade eingangs gehört haben, mit der ganzen Planung, unser Leben eigentlich auch als Geschenk zu betrachten? Sicher, Gesundheit ist ein Geschenk, aber ist denn dann auch das Gegenteil, das Leid, ein Geschenk? Kann ich dieses Geschenk dann überhaupt annehmen? Und wer schenkt mir das? Und warum schenkt das mir? Und warum gerade jetzt? Und was verändert sich eigentlich in meinem Leben, wenn ich es als Geschenk betrachte? Damit und mit vielen anderen weiteren Fragen beschäftigt sich eine zweiteilige Reihe in der Lebenshilfe. Die nennt sich Das Leben als Geschenk, das Leben als Projekt. Und heute hören Sie den ersten Teil dazu, Das Leben als Geschenk. Zugeschaltet ist uns dazu Dr. Godehard Stadtmüller, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie. Hallo, herzlich willkommen, grüß Gott, Herr Dr. Stadtmüller. Schön, dass Sie heute wieder Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer haben.
Grüß Gott, Herr Miller, es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören und ich fühle mich immer sehr gut gecoacht und betreut hier im Radio und durch Sie in der Redaktion. Und herzlich willkommen an die Hörerinnen und Hörer.
Allen Hörerinnen und Hörern, die Dr. Stadtmüller noch nicht kennen sollten, was ich nicht glaube, aber trotzdem, es könnte sein, dass wir neue Hörerinnen und Hörer haben, die Dr. Stadtmüller noch nie gehört haben. Er ist Jahrgang 1950. Er studierte Medizin und Philosophie und er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie sowie psychotherapeutische Medizin. Herr Dr. Stadtmüller, das Leben als Geschenk, das Leben als Projekt, das ist jetzt der Titel dieser zweiteiligen Reihe. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass ich dieses Thema, diese beiden Gegenpole für Sie als ein Vortragsthema herauskristallisiert haben? Hat es irgendwas mit Ihrer täglichen Arbeit zu tun oder gab es da ein persönliches Erlebnis?
Ja, es hat was mit der täglichen Arbeit insoweit zu tun, als ich mir mindestens einmal im Jahr überlege in der Klinik, was ist denn ein Thema, was in der Gemeinschaft unserer Patienten, wir sind ja nicht so eine riesige Klinik, aber auch nicht so eine kleine mit 126 Betten, was ist da ein Thema, was die Menschen bewegt? Und Leben oder wie gestalte ich das Leben, wie sehe ich überhaupt das Leben, ist ein zentrales Thema. Und dabei gibt es immer die Frage, ist alles gegeben, ein Datum, ein Faktum? Ist es letzten Endes alles Schicksal, ist es alles nur Gnade? Oder haben wir auch was zu tun oder umgekehrt? Müssen wir dauernd uns anstrengen? Haben wir dauernd Verantwortung? Ist alles in unserer Macht entscheidend? Und müssen wir dauernd ganz viel tun? Und dieser Doppelaspekt, was ist uns geschenkt, das zu würdigen und auf der anderen Seite zu würdigen und zu ergreifen, was das Leben auch als Projekt sein kann, sein darf. Das war dann ein Punkt, den wollte ich mal gegeneinander überstellen. Und jetzt im Radio Horeb möchte ich dies eben, wie Sie gesagt haben, zweiteilig gestalten. Das heißt, wir haben heute uns mit dem, nach meiner Ansicht, tieferen Aspekt, nämlich dem Geschenkcharakter des Lebens zu beschäftigen.
Vielen Dank, Dr. Stadtmüller. Dann gebe ich Ihnen jetzt sozusagen das Mikro für Ihren Impulsvortrag. Bitte schön.
Dankeschön. Neben dem, was wir alles leisten müssen oder leisten dürfen oder was viele meinen, dass sie tun müssen und wo sie sich vielleicht auch quälen mit der Verantwortung, mit dem Leid, dem unerschöpflichen Dauerpflichten, gibt es auf der anderen Seite den Charakter, dass das Leben als Geschenk gesehen werden darf. Und wie ich meine, korrekterweise gesehen werden muss. Und zwar möchte ich werben heute dafür, dass das Leben nicht nur in abstracto als Geschenk gesehen wird, das heißt, wir wissen, wir haben unsere Existenz geschenkt bekommen irgendwie, sondern dass es erfahren wird, der Geschenkcharakter erfahren wird. Wenn wir etwas in Anführungsstrichen nur denken, dann verändert es uns sehr wenig, wenn überhaupt. Was uns verändert, was Menschen wirklich unterscheidet, ist, wenn sie etwas erfahren. Und deshalb genügt es in keiner Weise, nur sozusagen etwas in Anführungsstrichen zu wissen, was können wir schließlich schon wissen, oder etwas zu denken, sondern entscheidend ist, dass wir etwas erfahren. Und was heißt erfahren? Erfahren gibt es für Menschen, so wie wir gestrickt sind, nämlich als raumzeitliche Wesen, das heißt als leibliche Wesen, gibt es Erfahrung nur, wenn es eine Gemütsbewegung gibt. Erfahrung gibt es für uns nicht ohne einen Affekt. Ohne ein Gefühl. Und ich möchte einige Gedanken Ihnen nahebringen oder Sie einladen, die ein Stück weit mit mir zu verfolgen, die sich dem Geschenkcharakter des Lebens annähern. Denn wenn jemand den gigantischen Geschenkcharakter des Lebens nicht nur irgendwie weiß und mal in einer freien Minute nachdenkt drüber, das hilft nicht so viel. Sondern wenn er oder sie diesen Geschenkcharakter erfährt, dann wird sich sein Leben verändern, ganz einfach. Denn er wird oder sie wird geflutet werden von der, nach meiner Ansicht, großen Dankbarkeit, dem Leben gegenüber. Und das macht einen ziemlichen Unterschied. Ich gehe jetzt der komplizierten Frage, was ist Leben, nicht nach. Da gibt es viele biologische Definitionen, gibt es natürlich auch theologische Definitionen, philosophische Definitionen. Wir alle haben so unsere Vorstellung, was Leben ist. Manche denken auch gar nicht drüber nach, sondern sagen, ja, das weiß ich ja, was Leben ist, ich bin lebendig, die anderen Leute sind auch lebendig. Schon bei der Lebendigkeit von Pflanzen wird es ein bisschen anders. Die sind offenbar etwas anders lebendig als Menschen. Dann gibt es Leute, die sagen, naja, auch Landschaften haben eine gewisse Lebendigkeit, andere lehnen das ab. Andere sehen in dem Firmament, in den gigantischen Weiten des gesamten Universums etwas Lebendiges am Werk. Dann gibt es die Vorstellung, Christentum und Judentum, im Islam, in vielen Religionen, des allmächtigen, lebendigen Gottes, also, der nicht nur ein Urprinzip ist, was die Welt mal angestoßen hat und vielleicht auf der Bahn hält, sondern eines Gottes, der ganz lebendig ist, der sozusagen die Lebendigkeit in maximaler Form ist. Das ist ein außerordentlich jüdischer und außerordentlich christlicher Gedanke. Und das ist auch das, was das in dem berühmten Memoriale von Blaise Pascal aufgeschrieben hat, also der geniale Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, Franzose, hatte mal ein Bekehrungserlebnis, offenbar ein ganz plötzliches, mystisches Bekehrungserlebnis, und dann hatte er das aufgeschrieben, was er erlebt hat, und hatte das dann diesen Zettel in seinen Mantel eingenäht. Und nach dem Tod hat man das gefunden, im Mantel eingenäht, diese Notiz. Und die heißt, ich zitiere das jetzt aus dem Kopf, Feuer, 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 der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen. Zitat Ende. Also die mystische Einsicht, überwältigende Einsicht war, dass dies ein lebendiger Gott ist, der eingreift, der persönlich handelt in der riesigen Außenwelt, in der zwischenmenschlichen Welt und natürlich in der gigantischen Innenwelt, die jeder von uns hat. Die eigene Seele klein zu halten, für klein zu halten, ist häufig unter Menschen in meiner Erfahrung. Und das ist sozusagen eine objektive Torheit. Das ist subjektiv ganz verständlich. Das kommt aus der Biografie von Menschen, dass sie ihre Seele für klein achten. Aber es gibt viele Gründe anzunehmen. Und mit zunehmender Erfahrung, die ein Mensch über sich selber hat, wird er offen dafür, die Seele in ihrer gigantischen Größe zumindest zu erahnen und ihr immer mehr zu vertrauen. Das sind so ein paar Aspekte zu der Frage, was meinen wir denn, was Leben ist. Für ein christliches Radio ist natürlich der Aspekt auch ganz wichtig, dass die Selbstdefinition von Jesus Christus ist ja entweder, er sagt, ich bin der Menschensohn, oder er hat das berühmte Wort gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mit dieser Steigerung, Weg, Wahrheit. Und die Steigerung der Wahrheit ist merkwürdigerweise das Leben. Also die Steigerung des Lebens ist nicht die Wahrheit, sondern die Steigerung der Wahrheit ist das Leben. Und das passt ziemlich gut zu dieser Erfahrung von Pascal, der lebendige Gott, oder die Erfahrung des alttestamentlichen Patriarchen Jakob, der ja sagte, er hat Gott von Angesicht gesehen. Das ist die einzige Stelle in der gesamten Bibel, wo jemand sagt, ich habe Gott von Angesicht gesehen und bin doch nicht gestorben. Und das war auch ein plötzliches Hereinragen. Gut, zum Leben gehört auch ein subjektives Lebendigkeitsgefühl. In Niedergeschlagenheit, in Resignation, in Depression haben Menschen oft das Gefühl, sich weniger zu spüren. Bis zu dem Grad, dass sie sich weniger lebendig, weniger vital, von weniger Energie beseelt, Antriebsschwäche fühlen, das kann sich auch steigern, bis zu dem Gefühl, eigentlich gar nicht mehr richtig zu leben, sozusagen neben sich selber zu stehen. Und sehr vitalen oder sehr glücklich aufgewachsenen Menschen ist häufiger die Frage nach dem Sinn des Lebens etwas fern, weil sie den Sinn einfach spüren. Sie brauchen sich gar nicht so zu fragen. In späteren Jahren wird für die meisten Menschen die Frage nach dem Sinn des Lebens überhaupt, das ist so eine philosophische Frage, was ist da überhaupt der Sinn der Welt? Wichtig, diese Frage, aber vor allem für die meisten Menschen die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens. Und viele sind dann so einigermaßen zufrieden, wenn sie sozusagen das Leben managen, wenn sie Verantwortung für ihre Nächsten, ein bisschen für sich selber, dass sie genügend Geld haben, ein Dach über dem Kopf und mit den Freunden gut umgehen, die Arbeit einigermaßen machen, barmherzig sind bis zum gewissen Grade, die Sorgen von anderen teilen, und das ist ja auch ganz wunderbar. Und dennoch bleibt, glaube ich, bei vielen Menschen ein Rest der Frage, sozusagen, wenn ich das alles so einigermaßen mit viel Mühe geschafft habe, trotzdem, was ist denn der wirkliche Sinn meines Lebens? Meines einzigartigen Lebens. Warum bin ich jetzt genau auf diesem Punkt der Erde, in diese Aufgabe gestellt? Und die eine Antwort ist schon die, vielleicht, dass es sinnvoll ist, schon zu vermuten, dass die Aufgabe oder der Platz, in dem man im Leben gestellt ist, nicht so zufällig ist. Und auf der anderen Seite ist es auch sinnvoll, sich zu fragen, ist das nur so ein Hineingewachsensein in irgendwelche Umstände? Ist das wirklich der Anruf, den das Leben, oder sehr religiös gesprochen, Gott hat? Und das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, immer wieder innezuhalten. In all den bedrängenden Aufgaben, all dem, was man wunderbar gemacht hat oder wo man sich sorgt oder und so weiter. Das Ganze, was unser Leben so erfüllt, immer wieder innezuhalten und sich zu fragen, bin ich damit wirklich gemeint? Oder ist es dann, einen weiteren Schritt zu tun? Sich zu öffnen für diese Frage und den Mut zu haben, diese Frage wirklich in sich einsinken zu lassen, beziehungsweise die Sehnsucht in sich zu kultivieren, die brennende Sehnsucht, wissen zu wollen, was soll ich tun, was darf ich tun und was soll ich tun. Wenn wir dem Leben noch mal etwas nachsinnen, dann glaube ich, können wir ziemlich objektiv feststellen, dass fast alles Wichtige im Leben überhaupt geschenkt ist. Und es ist ziemlich tragisch, dass viele Menschen das nicht mehr sehen können. Dass nahezu alles ihnen geschenkt wurde. Wir haben zu unserem Leben fast nichts selber beigetragen. Das bisschen, was wir beitragen, das transformieren die meisten so hoch, als wäre das im Leben das Entscheidende. In Wirklichkeit haben sie fast nichts beigetragen zu allem, was zum Leben gehört. Ein bisschen schon, aber ganz, ganz wenig. Ich möchte das ein bisschen erörtern. Erstmal ist uns unser Dasein geschenkt, zu 100%. Das ist schon mal die Hauptsache. Dass wir überhaupt existieren, ist ein so gigantisches Geschenk, quasi aus dem Nichts. Oder jedenfalls nach christlicher Auffassung sind wir sozusagen aus dem Nichts geschaffen. Und die Eltern sind wichtig, aber sie haben in der Schöpfung sozusagen eine ehrwürdige und wunderbare und hoffentlich liebende mittelbare Funktion. In gewisser Weise sind sie ein Werkzeug der Schöpfung, aber nicht der Schöpfer und auch nicht der Schöpfungsakt. Also unser gesamtes Dasein ist uns geschenkt. Wenn jemand sich dessen inne werden würde, dass ihm sein ganzes Dasein dauernd geschenkt ist, also nicht nur einmal, sondern sozusagen fortgesetzt erhalten wird, dann müsste er oder sie, glaube ich, in einen dauernden Jubel ausbrechen über dieses wirklich grandiose Geschenk. Das ist leider wenig der Fall. Das ist auf der Erde wenig der Fall. Und bei Christen ist es auch wenig der Fall, sonst müssten die sich viel mehr freuen. Das ist sozusagen nach meiner Ansicht ein Beobachtungsfehler. Wir beobachten das bisschen, was wir zum Leben selber beizutragen haben. Obwohl es sehr wichtig ist, ist es nur ein kleiner Teil. Und diese Schwierigkeit, die transformieren wir in unserem Denken und in unserem Fühlen ganz hoch. Und das Gigantische, was uns geschenkt wurde, das erleben wir gar nicht mehr besonders stark. Und das ist eine Form, am eigenen Unglück zu bauen. Wenn ich die Größe des Geschenks nicht mehr würdige, und das Kleine, was auch schwierig ist, für das Übermächtige halte. Das ist so, wie wenn jemand unendlich traurig ist, dass ein kleiner Tümpel versandet oder schwierig zu reinigen ist oder irgendetwas. Während 20 Kilometer weiter das gigantische Meer da ist. Für ihn, um drauf zu segeln oder es anzublicken. Und er sozusagen den gigantischen Ozean nicht mehr würdigen kann, diese Größe, diese Schönheit, und immer nur auf seinen Tümpel achtet, wo ihn irgendein Schilfgras oder irgendein toter Karpfen oder irgendetwas ärgert. Aber uns ist nicht nur unser gesamtes Dasein geschenkt, sondern zu einem ganz großen Teil unsere Individualität. Wie die Philosophen sagen, unser So-Sein, wie wir sind. Mich erstaunt es immer außerordentlich, dass viele Menschen vieles nicht mehr erstaunt. Ich bin zum Beispiel sehr erstaunt darüber, nahezu jeden Tag, dass alle Menschen so verschieden sind. Nur die Tatsache, dass wir alle verschieden sind, hält mich nicht davon ab, darüber zu staunen. Und das ist dieser tiefe Aspekt in der Schöpfung, der Aspekt der Mannigfaltigkeit. Wir sind alle so verschieden. Und jeder ist als Individuum so einzigartig. Und diese Einzigartigkeit hat er auch zu einem ganz kleinen Teil vielleicht mal ein bisschen selber modifiziert. Aber zum größten Teil ist sie einfach geschenkt. Dann wird uns nahezu alles, was uns belebt und mit was wir überhaupt leben, ist uns auch geschenkt. Also unser ganzes biologisches Dasein, unser Stoffwechsel, unsere Atmung, unsere zentrale Kreislaufregulation, unsere zentrale Temperaturregulation und so weiter und so weiter. Unsere unglaublich fein angesteuerten Hormone, unsere Blutdruckregulation, die Wunderwerke unserer Organe, die wir uns gar nicht kümmern. Wir wissen gar nicht, was uns in unserer Leber passiert. Wir nehmen das alles für selbstverständlich. Das ist alles geschenkt. Nichts von dem haben wir gemacht. Und die Königin unserer Organe, das Gehirn, haben wir auch überhaupt nicht gemacht. Ein bisschen können wir an unserem Gehirn auch etwas tun, indem wir uns bemühen und viel lernen, trainieren wir das Gehirn, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, es ist möglich, auch im hohen Alter mit 60, mit 70, mit 80, mit 90, sogar mit 100, das Gehirn durch Lernen, durch neue Erfahrung dazu zu bringen, dass es Aussprossungen von Nervenzellen neu aus sich heraus entwickelt und neue Vernetzungen. Das können wir tun, aber auch unser Gehirn, unsere Fähigkeit zu denken, zu empfinden, etc., etc., etc. Unser Schlaf-Wach-Rhythmus, ziemlich gut erforscht, wissenschaftlich unglaublich kompliziert und fein. Alles das ist ein reines Geschenk. Und die Anregung, die ich heute geben möchte, ist, ein bisschen dieses Geschenk zu würdigen. Und manchmal scheint es so, das trifft auch auf mich zu, als könnten wir die Geschenke, die uns so übermächtig gegeben werden, gar nicht mehr würdigen. Das können wir tun, aber das tun wir im Allgemeinen zu unserem Nachteil. Wenn wir Talente, die in uns sind, oder überhaupt, dass wir einen gesunden, zum Beispiel einen gesunden Körper haben, dass wir einen leistungsfähigen Körper haben, dass wir ein gutes Gedächtnis haben, dass wir sogar einen Körper haben und einen Geist haben, den wir sogar noch selber trainieren dürfen. Wenn wir das nicht mehr als Geschenk wirklich würdigen können, das heißt erleben können, dies ist ein Geschenk, dann wird unser Leben ein bisschen dürr. Und der Aspekt von Pflicht, Verantwortung, Leistung und Arbeit wird übermächtig. Und mit dem Neuen Testament zu sprechen, sehen wir nicht mehr die Lilien auf dem Felde, die säen nicht, sie ernten nicht, und doch hat der Herr sie mit mehr Herrlichkeit gestaltet als Salomon in all seiner Pracht. Das schiere Geschenk. Ich möchte Sie sehr anregen, diesen Geschenkcharakter anzunehmen, weil in dem Geschenkcharakter sozusagen der Daumenabdruck des Schöpfers selber ist. Und noch mehr der Ebenbildcharakter. Und sich in das Geschenk hinein zu vertiefen, durchaus mit den Gedanken, vor allem aber auch mit dem Gemüt, das zu erleben, ist die Tiefe der Schöpfung ein bisschen mehr an sich heranzulassen. Die pulsierende Vibration, das sich in seiner Schöpfung zu einem guten Teil auch zeigenden lebendigen Gottes. Und deshalb ist den Geschenkcharakter des Lebens an sich heranzulassen, zu erfahren, heißt sich dem Leben zu nähern, wie es wirklich ist, und sich dem Schöpfer zu nähern. Es ist nicht so unmöglich, den Schöpfer auch etwas zu spüren bei aller majestätischen Distanz. Ist er trotzdem uns so nahe, wie uns ein anderer Mensch nicht kommen kann, einfach weil er auch in unserem Innern sozusagen ganz nahe ist. Dies aber zu erleben ist leichter möglich, wenn ich das Leben als Geschenk sehe. Noch ein paar Aspekte. Wie ist es mit unserer Psychologie? Machen wir unsere Gefühle selber? Ich lasse das mal als Frage offen. Wir können etwas für unsere Gefühle tun. Aber dass wir Gefühle haben, das ist auch ein reines Geschenk. machen wir unser Denken selber? Mitteleuropäer, besonders Deutsche, auch aufgrund der philosophischen Tradition des deutschen Idealismus, tendieren sehr dazu, die eigenen Gedanken für Kreationen ihres eigenen Bewusstseins zu halten. Also als wären wir die Macher unserer Gedanken. Ich glaube, wenn man seine eigenen Gedanken ein bisschen beobachtet, ist das gar nicht so. Sondern Gedanken entstehen einfach im Gehirn. Das Gehirn liebt es zu denken und denkt. Das Gehirn liebt es wahrzunehmen und nimmt wahr. Wir können natürlich unsere Gedanken etwas steuern. Das besprechen wir immer wieder bei den Sendungen über die Wüstenväter. Die Wüstenväter das machen, die Gedanken etwas zu lenken. Aber dass Gedanken in uns auftauchen, ist erst einmal der Strom des Lebens selber. Die sind nicht alle souverän geschaffene Produkte von uns selber. Der Strom der Gedanken ist auch hauptsächlich Geschenk. Das Geschenk kann natürlich modifiziert werden, wenn wir uns sehr vermüllen lassen mit bestimmten Gedanken, dann wird der Strom der Gedanken für uns destruktiver sein. Wenn wir unsere Gedanken klären lassen, etwas mehr reinigen, dann werden unsere Gedanken uns tragen und konstruktiv zu unserem Leben beitragen, uns schärfer sehen lassen, uns tiefer sehen lassen, uns vielleicht auch schwierigere Fragen stellen. Auf jeden Fall ist die Fähigkeit zu denken und die Masse der Gedanken auch ein Geschenk. An dieser Stelle tritt dann wirklich die Frage auf, wenn nahezu alles ein Geschenk ist im Leben, und ich glaube, ich habe ein paar Argumente gebracht, dass es wirklich so ist. Wir haben ja nicht einmal ein Haar von uns gemacht, wir haben ja nicht einmal einen Zehennagel von uns gemacht. Ich meine, was haben wir wirklich an unserem Leben gemacht? Das ist wirklich herzlich wenig. Wenn das so ist, woher kommt es dann, dass die meisten Menschen über das Geschenk ihres Daseins nicht ständige Freude empfinden, sozusagen ständig jubeln? Eine alte Antwort auf diese Frage ist, weil wir aus der Einheit der Schöpfung, aus der Einheit auch mit uns selber, aus der Einheit der Kreation gefallen sind. Es gibt viele Vorstellungen dazu. Die biblische Vorstellung ist, wir sind aus dem Paradies vertrieben, weil wir die verbotene Frucht gegessen haben. Es gibt Mythen, dass es mal das goldene Zeitalter gab, das wir verloren haben. Es gibt eine wunderbare Geschichte aus dem Zen-Buddhismus, empfehle ich Ihnen ein kleines, wunderbares Büchlein. Das heißt Der Ochs und sein Hirte. Das sind 10 Bilder, 10 kurze Texte dazu. Und die Geschichte beginnt mit den Worten, also ich muss sagen, der Ochse steht für das innere Herz. Und die Geschichte beginnt mit den Worten, noch nie ist der Ochse vermisst worden. Das heißt, es gibt eigentlich gar kein Problem. Der Ochs ist noch nie vermisst worden. Also die Geschichte beginnt, noch nie ist der Ochse vermisst worden, und sie geht weiter. Es geschah aber, dass der Hirte sich von sich selbst abwandte. Da ward ihm sein eigener Ochse fremd und verlor sich zuletzt in stauriger Weite, weil wir uns von uns selbst entfernen. Wird uns unser inneres Herz fremd und wir verlieren es. Und es verliert sich in staubiger Weite. Das sind einige dieser Vorstellungen, die wir, die Menschen entwickelt haben oder die auch geoffenbart sind, als Antwort auf die rätselhafte Frage, warum können wir nicht das Leben bejubeln als Geschenk, obwohl es objektiv so ist. Vielleicht machen wir an dieser Stelle eine Zäsur und ein paar Takte Musik.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit einem Vortrag von Dr. Godehard Stadtmüller zum Thema Das Leben als Geschenk, das Leben als Projekt.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe eben versucht, dass einige Begründungen nahezubringen, weshalb es eigentlich korrekt wäre, den Geschenkcharakter des Lebens massiv zu erleben. Und deshalb in eine große Freude auszubrechen. Wenn wir erkennen und erleben, dass uns fast alles geschenkt ist, dann haben wir trotzdem die Freiheit, damit in verschiedener Weise umzugehen. Wir können das Geschenk für nichts erachten. Wir können uns den Alltagssorgen zuwenden, dann beachten wir die Lilien auf dem Felde nicht. Und das tun wir auf unser Risiko. Und das Risiko ist ein geringeres Maß an Glück, weil wir das Geschenk nicht an uns heranlassen, obwohl es da ist. Und das Risiko ist ein geringeres Maß an Erkenntnis, wie die Schöpfung wirklich aufgebaut ist. Und das sind keine kleinen Nachteile. Den Geschenkcharakter des Lebens nicht wirklich zu würdigen in der Tiefe, ist eine ziemlich gute Möglichkeit, es sich das Leben schwer zu machen. Und umgekehrt, wenn wir, das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Herzen, das Geschenk des Lebens wirklich immer neu an uns heranzulassen und zu erleben, nicht nur zu wissen, dann ist die Antwort, die Frage, wie antworten wir auf diesen Geschenkcharakter des Lebens? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir um mit einem sehr großen Geschenk? Ich mache mal ein Beispiel. Ich hoffe, dass einige von Ihnen schon einen Fluss bei Hochwasser gesehen haben, wenn der Katastrophendienst die Deiche abschirmt und dann den Leuten auch verbietet, dort zu gehen, weil das zu gefährlich ist. Nehmen wir mal an, ein Fluss wird dann 80 Stundenkilometer schnell mit ganzen Bäumen, die da daherkommen. Gibt es natürlich auch in Deutschland, wir haben es im Oberallgäu häufiger gehabt, ich habe es mal bei Freiburg im Breisgau gesehen, die Dreisam, der Hochwasser. Und es ist klar, dass jemand, der da abgleitet und hineinstürzt, der kann sich nicht mehr retten. Nehmen wir mal an, es stürzt jemand rein und ein Mann springt dem Abgestürzten nach und rettet ihn, zieht ihn aus dem Wasser, kommt unterkühlt raus, kommt der Notarzt bringt ihn in die Intensivstation, dann wird er wieder langsam aufgewärmt, man überprüft die Atmung, die Blutgase, beatmet den vielleicht mal eine Nacht, den Patienten, und überprüft, dann geht die Atmung von allein, monitorisiert die zentralen Funktionen, Gasaustausch, Blutdruck, Puls etc. Wie ich mich noch gut erinnern kann, weil ich selber auf der Intensivstation länger gearbeitet habe. Und am nächsten Morgen wacht dieser Mensch auf und man sagt, wissen Sie, Sie sind ins Hochwasser gefallen, es hat Sie jemand herausgezogen, sie haben überlebt, wie geht es ihnen, können sie sich erinnern und so weiter. Und der Mensch ist wieder soweit ganz gesund und sagt, gut, übernachten Sie jetzt noch 20 Stunden und dann können Sie nach Hause gehen. Was macht so ein Mensch, wenn jemand anderem ihm das Leben geschenkt hat, weil er ihn gerettet hat? Ich glaube, es gibt zwei korrekte Antworten auf dieses Geschenk. Die eine Antwort ist Dankbarkeit. Und die zweite Antwort ist der Preis oder das Rühmen, das Preisen, das Loben, das Rühmen. Zum ersten Aspekt, Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass uns das Leben geschenkt ist, ist mit einem Gefühl verbunden. Und zwar dem Gefühl von Rührung und von Freude. Die Rührung bedeutet, dass jemand erlebt, ach, ich bin ja gesehen worden, ich bin ja bejaht worden, ich werde bejaht. Und die Freude ist das Gefühl, was entsteht, wenn ich mir inne werde, ich habe etwas bekommen. In dem Fall meine eigene Existenz, mein eigenes Dasein. Zur Dankbarkeit gehört neben dem Gefühl auch eine Haltung, eine Einstellung. Nicht die Einstellung, ich bin so minderwertig, dass ich etwas brauche. Das wäre ziemlich destruktiv. Sondern die Haltung, mein Bedürfnis ist erfüllt. Ich habe viel, ich habe ein Übermaß bekommen. Und nochmal möchte ich Sie darauf hinweisen, in den nahezu unendlichen Weiten des Universums, die immer weiter erforscht werden, ist das Größte, was wir an materiellem Wissen, was wir von materiellen Dingen überhaupt kennen, das Komplizierteste und Größte, außer dem Universum als Ganzen, ist der Mensch. Und sich dessen inne zu werden, dass man als Mensch geboren bereits eine solche unglaubliche Einzigartigkeit darstellt, müsste einen dazu führen, wenn das Gemüt nicht verknöchert ist oder verschlossen, ein tiefes Gefühl dafür zu bekommen, ein freudiges Gefühl, ah, ich habe ein Übermaß bekommen. Und zur Dankbarkeit gehört drittens eine Handlung. Wenn wir zu dem Beispiel zurückgehen, dass jemand einem das Leben gerettet hat, was macht jemand, der erfährt, ein anderer hat mir das Leben gerettet, der hat mich aus dem Hochwasser gezogen, unter eigener Lebensgefahr? Man wird adäquaterweise zwei Dinge tun. Man wird danken, und zwar den Dank nicht über SMS oder einen Brief schreiben, sondern wird persönlich hingehen und wird anklopfen, wird sagen, ja, mein Name ist Frau so und so, Herr sowieso, Sie haben mir das Leben gerettet und ich möchte Ihnen von Herzen persönlich danken. Und man gibt zweitens etwas zurück. Man gibt etwas Materielles als ein Zeichen der Gegengabe. Klar, das Geschenk des Lebens kann ich nicht mit einer adäquaten Gabe beantworten. Aber trotzdem, wir geben etwas zurück. Und wir geben etwas zurück, was wir spüren, es ist etwas, was von Herzen kommt. ist ein bisschen was, was wir auch von uns geben müssen. Und es spielt keine Rolle, wie groß das Geschenk objektiv ist. Also wenn ein Milliardär gerettet wird, dann wird er vielleicht sagen, Sie haben mir das Leben gerettet, ich kann das sowieso Ihnen nie mehr zurückbezahlen. Aber vielleicht würde Sie das interessieren, einen Wasserschloss in der Normandie zu haben. Ich habe einen Manager, der ruft Sie morgen an, der könnte Sie dabei unterstützen. Wenn jemand ganz arm ist, dann wird er vielleicht einen Strauß Blumen vom Feld pflücken und das übergeben. Das objektiv Größe des Geschenks spielt eigentlich keine Rolle. Eine Rolle spielt, dass man etwas gibt, was man spürt, das gebe ich jetzt weg. Das ist mir selber etwas Wertvolles und das schenke ich jemand anderem. Und das Zweite als Antwort auf ein Geschenk neben der Dankbarkeit ist Preis und Ruhm. Wenn jemand ein sehr großes Geschenk bekommt, überwältigt wird von dem Geschenk, was adäquat wäre als Empfinden bei dem gigantischen Geschenk des Lebens, dann preist er erstens das Geschenk, er rühmt das Geschenk und zweitens, er rühmt den, der ihm das Geschenk gegeben hat. Und diejenigen, die glauben, dass sie von dem einzigen allmächtigen Gott geschaffen wurden, für die wäre es dann adäquat, den Schöpfer auch zu rühmen. Ich möchte Ihnen ein kompliziertes Gedicht vorlesen von Rainer Maria Rilke, genau zu diesem Thema des Rühmens. Es ist aus den Sonetten an Orpheus, das 7. Sonett. Ich werde ein paar Worte dazu sagen, aber erst lese ich Ihnen das vor, es ist wirklich sehr komprimiert. Es beginnt genau mit dem Rühmen. Also, Rühmen, das ist's. Ein zum Rühmen Bestellter ging er hervor wie das Erz aus des Steins Schweigen. Sein Herz, o vergängliche Kälte eines den Menschen unendlichen Weins. Nie versagt ihm die Stimme am Staube, wenn ihn das göttliche Beispiel ergreift. Alles wird Weinberg, alles wird Traube in seinem fühlenden Süden gereift. Nicht in den Grüften der Könige Mode straft ihm die Rühmung Lügen oder dass von den Göttern ein Schatten fällt. Er ist einer der bleibenden Boten, der noch weit in die Türen der Toten Schalen mit rühmlichen Früchten hält. Vielleicht ist es etwas schwere Kost. Ich greife die vorletzte Strophe dieses Sonetts nochmal heraus. Nicht in den Grüften der Könige Moder straft ihm die Rühmung Lügen oder dass von den Göttern ein Schatten fällt. Das heißt, selbst wenn die Könige in ihren Grüften vermodern und selbst wenn von den Göttern ein Schatten fällt, hindert ihn das nicht daran, weiter zu rühmen, den Preis selber geschaffen zu sein, den Preis der gesamten Schöpfung. Und deshalb heißt es weiter bei Rilke, er ist einer der bleibenden Boten. Das heißt, der die Botschaft des Ruhms weiterträgt, der noch weit in die Türen der Toten Schalen mit rühmlichen Früchten hält. Das heißt, der selbst an der Pforte des Todes und darüber hinaus noch rühmt. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie, darüber werden wir in der nächsten Sendung sprechen, das Leben wirklich als Projekt ergreifen. Aber noch mehr wünsche ich Ihnen, dass sie den Geschenkcharakter, dass sie sich geschenkt sind in fast allem, dass sie das in ihr Gemüt, in ihren Verstand und in ihre Seele hineinlassen, zu ihrem Wohl, weil dann wird ihr Leben groß und es wird ihnen der Reichtum des Lebens erneut offenbar. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ich danke Ihnen, Dr. Stadtmüller, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer. Zum Thema Dankbarkeit, Rühmen und Preisen. Ist es denn zum Beispiel möglich, dass, wenn es mir jetzt schwerfällt, dieses anzunehmen, ist dann zum Beispiel, wenn ich einfach mal danke und preise, zum Beispiel Dank Verknöcherungen, Verhärtungen in mir beispielsweise auch lösen? Also ich denke jetzt einfach an viele Kirchenlieder, die im Gotteslob stehen oder sowas, wo einfach ganz viel Lobpreis und Ruhm kommt oder
ja, kann sehr oft. Muss aber nicht. Musik ist schon eine Himmelsmacht. Das wird vielleicht vielen helfen. Wem das nicht hilft, für den ist die Begegnung der Natur ein ganz wichtiger Punkt. Einfach nur einen einzigen Tag des Lebens in die Natur hinauszugehen, ins Gebirge, um einen See zu wandern. Mit dem Ruderboot mal 6 Stunden hinauszufahren in einen See. Was ist 6 Stunden für ein Leben? Aber Menschen bleiben in ihrer Depression manchmal, anstatt dass sie nur 3 oder 6 Stunden mal mit dem Ruderboot hinausfahren und das erleben. Die Bereicherung ist so nahe.
Dr. Stadtmüller, ich danke Ihnen sehr für Ihren Vortrag.
Gerne, Dankeschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie zu spät eingeschaltet haben zu dieser Sendung und einfach alles hören möchten und es vielleicht auch andere Leuten ja daran teilhaben lassen möchten, dann können Sie sich bei unserem Radio Horeb CD-Dienst eine CD dieser Sendung bestellen, entweder telefonisch oder direkt über unsere Website www.horeb.org. Dieser ganze Service ist natürlich kostenlos. Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Wir würden uns also freuen, wenn Sie einfach geben können, was Sie zu geben vermögen. Es bedankt sich Dominik Miller.